Lass uns zusammen noch einfach in dieser Haltung kurz bleiben. Wir haben Gott gerade zugesprochen, zugesungen, dass wir ihm unser Herz geben wollen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist einfach jetzt noch vor der Predigt auch schon in Herzen hineinsprechen will. Lass uns so einfach kurz ruhig werden. Und wenn ihr könnt, schließt die Augen. Konzentriert euch einfach auf Gott. Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben für dein Reden. Wir wollen dir Raum geben, dass du in mein, in unser Leben hineinsprechen darfst. Komm du mit deiner Kraft, komm du mit deiner Hoffnung und Freude in unser Leben. Komm du damit in unser Leben, dass wir entdecken, wo da Gaben in unserem Leben sind, die du uns spenden willst, die du uns schenken willst. Heiliger Geist, und wir bitten dich, dass du jetzt der Erklärer bist, der uns Gottes Wort auslegt, dass du derjenige bist, der uns Dinge in unser Herz legt, dass sie wirklich lebendig und fruchtbringend werden können, dass gesprochenes Wort von mir, gesprochenes Wort aus der Bibel, dass es eine Kraft entwickeln kann, dass es lebendig wird in unseren Herzen und dort Raum findet, wo es wachsen kann und eine Saat aufgehen darf. Und ich bitte dich um dein Handeln, Heiliger Geist, über diese Predigt, dass du es bist, der in unseren Herzen Frucht bringen darf. In deinem Namen. Amen. Danke euch. Wir kommen von Pfingsten her. Und ich habe gedacht, eine Pfingstpredigt langt nicht, lass uns eine zweite machen. Wir haben am Sonntag letzte Woche darüber geredet, warum wir den Heiligen Geist so dringend brauchen in unserem Leben. Warum der Heilige Geist diese Kraft ist, die uns Freude schenkt, die uns Hoffnung schenkt. Warum der Heilige Geist eine Kraft überhaupt ist in unserem Leben, die uns Kraft zum Leben schenkt. Die uns das schenkt, dass wir hoffnungsvoll nach vorne gucken können. Die uns ausrüstet, die uns inspiriert, die uns nach vorne bringt. Und ich möchte heute ein besonderes Thema nochmal herausgreifen, warum wir das Sprachengebet so dringend brauchen. Das Sprachengebet hat in meinem Leben eine Kraft entwickelt und ist zu einem Kraftpool, so eine Kraftquelle geworden. Und das fände ich schade, wenn das nicht jeder von uns in seinem Leben hätte. Wie war das an Pfingsten? Vor Pfingsten wussten die Jünger von diesem riesigen Auftrag. Sie sollten bis an die Enden der Welt gehen. Das wurde ihnen schon, bevor Jesus ging, hat er ihnen das noch mitgegeben. Ich schicke euch bis an die Enden der Welt. Und ich glaube, die Jünger waren einfach riesig überfordert. Die waren riesig überfordert, weil sie wussten, wir schaffen das nicht. Der kleine versprengte Haufen hier in Jerusalem soll die ganze Welt erreichen mit dem Evangelium, das wird nichts. Und Jesus sagt ihnen das auch und sagt, hey, wartet bis ich komme mit dem Tröster, wartet bis ich komme mit meiner Kraft. Nur mit mir zusammen wird es möglich sein und wird es funktionieren. Und sie schließen sich ein in dieses Obergemach, beten zusammen, bleiben im Gebet zusammen unterwegs. Und es braucht eine ganze, ganze Weile, bis Gott antwortet. Und dann passiert Pfingsten, dieses Pfingstwunder. Plötzlich kommt der Heilige Geist in Feuerflammen auf sie. Und sie gehen raus und reden in verschiedensten Sprachen. Dieses Sprachwunder passiert. Und plötzlich ist da eine Kraft in dieser Gruppe, die dazu führt, dass sich in den ersten Tagen tausende Menschen bekehren, dass von dort aus, von Jerusalem, das Ding gestreut wird. Und wir wissen heute, dass es Jünger gab, die bis Spanien, Jünger, die bis Indien gegangen sind. Diese Gruppe hat wirklich den halben Erdball schon erreicht und hat sich ausgebreitet über eine riesige Art und Weise, wie man es zur damaligen Zeit gar nicht gedacht hat, dass es möglich ist. 300 Jahre später entdeckt ein Kaiser, dass wenn man Jesus auf sein Banner schreibt, dass er plötzlich siegen wird. Dann hat er einen Traum. Plötzlich wird es zur Staatsreligion. Das ganze Römische Reich wird christlich. Ob das so gut war oder nicht, kann man drüber streiten, weil das auch mit Zwangstaufen und sonst was einherging. Aber trotzdem breitet sich das Christentum bis heute über diesen ganzen Erdball aus. Und alles fing an mit dem Heiligen Geist und diesem Sprachwunder. Das Sprachengebet wurde zu einem Alltag der Urgemeinde. Wir lesen in der Apostelgeschichte an ganz vielen Stellen, dass die Apostel Hände aufgelegt haben und dann haben die Leute in neuen Sprachen gebetet. Es war nichts, was irgendwie übernatürlich war auf der einen Seite, aber es hat auch zur natürlichen Gemeindekultur dazugehört. Es war übernatürlich, es war der Heilige Geist, aber es hat dazugehört zu ihrem Alltag, dass wenn Christen sich gegenseitig Hände aufgelegt haben, dass sie das Sprachengebet empfangen haben und dass sie mit diesem Sprachengebet unterwegs waren. Das war die Kraft, die aus der Urgemeinde herausging. Und jetzt merken wir, wenn wir in die Kirchengeschichte gehen, dass es relativ bald danach sehr, sehr schnell abgeebbt ist. Schon die Kirchenväter, Augustinus und so, der hat schon geschrieben, dass es nur noch selten vorhanden ist und nur noch in manchen mystischen Gruppen. Wir merken, dass es immer so ein Spezialgebiet war. Manche Klöster, die sich besonders in Meditieren und Mystik aufgehalten haben, die hatten Sprachengebet auch noch über die Jahrhunderte. Das hat sich nie ganz verfallen, es ist nie ganz aus der Gemeinde rausgegangen, aber viele haben sich davon abgewendet. Und der Teufel hat es irgendwie geschafft, die Christen von dieser Kraft abzuschneiden. Hat es nicht verhindern können, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde an Pfingsten, aber er konnte verhindern, dass die Gemeinde über die Jahrhunderte diese Kraft mitgenommen hat in ihrem Leben, in ihrem Christsein. Und es gab mehrere Streitthemen rund um das Sprachengebet und die will ich heute ein bisschen aufgreifen, weil es so ein typisches Zeichen ist, wie auch der Teufel arbeitet, uns von dieser Gunst, von diesem göttlichen Geschenk immer wieder auch abzuschneiden. Ein Thema war das Thema Auslegung. Und da kommen wir in 1. Korinther 14. Paulus redet da in Vers 27 und 28, wie wir im Gottesdienst mit umgehen sollen mit diesen unbekannten Sprachen. Wenn es Reden in unbekannten Sprachen gibt, dann sollen es jeweils zwei oder höchstens drei sein. Einer soll nach dem anderen reden und jemand soll die Rede deuten. Wenn aber niemand die Rede deuten kann, soll der betreffende Redner in der Gemeindeversammlung schweigen. Ratet mal, auf was die Leute den Schwerpunkt gelegt haben, die diesen Bibelvers als Streitwaffe herausgezogen haben. Die haben das Wort Schweigen unterstrichen. Schweigt und redet nimmer in Sprachen. Was hier steht, ist, dass es Sprachen gibt, die eine Auslegung bedürfen. Das ist eigentlich die Sache, die Paulus vorantreiben will. Und wir gucken es nachher nochmal an. Ich lasse es ein bisschen offen erstmal. Aber was hören wir? Wir hören Schweigen. Und der Teufel hat es hingekriegt, dass Christen, was dieses Sprachengebet angeht, zu einem Schweigen der Gemeinde wurden. Eine zweite Stelle, die bis heute heiß diskutiert wird, ist auch aus dem 1. Korinther, und zwar 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 10. Die Liebe hört nie mehr auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird der Vollkommene, so wird dir dieses Stückwerk aufhören. Von was redet Paulus? Er sagt, es gibt eine Zeit, wo das prophetische Reden aufhören wird, wo die Zungenrede aufhören wird und wo diese Erkenntnis, diese Gabe der Erkenntnis auch aufhören wird. Und es gibt mittlerweile regaleweise Bücher von Christen, die sagen, warum es die Sprachengabe heute gar nicht mehr geben kann, aufgrund von dieser Bibelstelle. Erst jetzt wieder in unserem näheren Umfeld gab es bei den Rangern einen größeren Streit, wo sich Leute abgetrennt haben, nicht mehr bei den Rangern mitarbeiten, also nicht bei uns in der Gemeinde, aber hier in der Region, die gesagt haben, nee, wir glauben, das Prophetische, die Sprachengabe, das ist tot. Das hat nach den Aposteln aufgehört und deshalb kann es das gar nicht mehr geben und das, was ihr hier macht, das ist mehr oder weniger Einbildung. Diese eine Stelle wird dazu herangezogen, vielleicht als kleiner Spoiler, da steht am Ende auch, wann das passieren wird, wann wir nicht mehr in Sprachen reden werden und wann wir auch nicht mehr in Zungenreden brauchen, wann wir nicht mehr diese Erkenntnisgabe brauchen und Prophetie brauchen. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Also ich weiß nicht, wie ihr das lest. Für mich ist das, dass Paulus einfach nur sagt, hey, es wird irgendwann eine Zeit geben, das sind wir im Himmel bei Gott. Da brauche ich keine Prophetie mehr. Da brauche ich keine Sprachenrede mehr. Das Vollkommene, wenn das Vollkommene kommt, und ehrlicherweise, wenn ich in unsere Welt gucke, dann glaube ich noch nicht, dass wir an der Stelle sind, dass Vollkommene schon da ist. Also so kann ich diese Bibelstelle nicht auslegen. Da tut's mir leid um jeden, der das anders sieht. Ich glaube, dass es eine Kraft Gottes ist, diese Sprachenrede, die uns gegeben ist als Gemeinde. Und der Teufel versucht, über verquere Bibelstellen, über falsche Auslegungen, uns von dieser Kraft abzuschneiden. Wir lesen in der Bibel ganz oft davon, dass Worte Kraft haben. Mit Worten hat Gott geschaffen. Er hat Dinge ausgesprochen und hat Schöpfungskraft da reingelegt in Worte. Und aus Worten wurde unsere Welt. Auch unsere Worte haben schöpferische Kraft oder zerstörerische Kraft. Mit unseren Worten wurden Kriege hervorgerufen oder Ehen geschaffen. Ich hoffe, du hast bei deiner Frau die richtigen Worte gefunden und daraus wurden Ehen geschaffen, weil du das Richtige gesagt hast. Manchmal sind es auch die Frauen, die früher das blicken und dann die richtigen Worte sagen, dass der Mann mal drauf anspringt, aber das ist ein anderes Thema. Worte haben echt Kraft, was zu verändern in deinem Leben. Du kannst durch Worte Dinge kaputt machen und du kannst durch Worte Dinge schaffen. Du kannst durch Worte Menschen kaputt machen. Du kannst Menschen niedermachen. Du kannst Menschen aber auch aufbauen. Du kannst sie stark reden, stark machen durch das, was du ihnen zusprichst. Jakobus 3,8. Aber kein Mensch kann die Zunge zähmen, sie als ein rastloses Übel voll tödlichen Gifts. Das ist so ein bisschen die Negativseite der Geschichte. Jakobus in dem Versen, Jakobus 3, beschreibt es ein bisschen, dass ein Mensch, der seine Zunge zähmen kann, dass das wie ein Pferd ist, dem man Zügel anlegt. Wo man das Pferd, so ein starkes Tier, in die richtige Richtung leitet. Deine Zunge bestimmt auch über die Richtung deines Lebens. Deine Zunge bestimmt auch, wie dein Leben läuft. Wenn du die ganze Zeit negativ redest, ich werde dir versprechen, da wird nichts Gutes dabei rauskommen. Pass auf deine Zunge auf, weil sie Kraft hat und weil die Bibel uns sagt, Worte haben Kraft zu segnen oder zu fluchen. Wir sehen das in einem ganz alttestamentlichen Beispiel, das wir auch immer gerne in der Kinderstunde erzählen, der Turmbau zu Babel. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Geschichte. Die Menschen hatten eine Sprache und haben beschlossen, wir schaffen es zusammen, einen Turm zu bauen, der bis zu Gott hoch in den Himmel reicht. Das war die damalige Vorstellung. Und Gott sagt an der Stelle, solange die Menschen eine Sprache verwenden, die sich einig sind in einer Sprache, hätten sie die Möglichkeit, Gott ähnlich zu werden. Und er gibt, um das zu verhindern, diese Sprachverwirrung. Plötzlich hat jeder eine andere Sprache gesprochen. Sie konnten sich nicht mehr miteinander auseinandersetzen, miteinander bauen. Und dieses ganze Projekt fällt in sich zusammen. Und das Spannende ist doch, wenn wir jetzt gucken, was ist im Alten Testament passiert, was passiert im Neuen Testament? Gott schenkt der Gemeinde wieder eine gemeinsame Sprache. Gott schenkt der Gemeinde wieder dieses gemeinsame Sprachengebet, diese Sprache, die wir nicht kennen, die wir nicht wissen, aber die uns verbindet als Gemeinschaft. Dass wir eine gemeinsame Sprache haben, mit der wir mit Gott verknüpft sind, wo wir diese Antenne ganz direkt an Gott ausgestreckt haben, von der Mächti vorher gesprochen hat. Wo wir ganz nah an seinem Herzen beten, wo wir Geheimnisse Gottes ausbeten, die wir vielleicht gar nicht verstehen, aber es ist was Gemeinsames, wo er uns wieder zusammenbringt als Gemeinschaft und uns eine Kraft gibt, die nicht dazu führt, dass wir Götter werden, aber die uns nah an Gottes Herz bringt. Ich finde das einfach ein total schönes Bild, dass Gott auch dieses neue Zeitalter der Gemeinde damit einleitet, dass es wieder eine gemeinsame göttliche Sprache gibt. Und Gott wusste, dass gemeinsame Sprache immer auch Kraft ist. Jakobus 3, Vers 9 und 10, da geht es immer noch um die Zunge. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, mit ihr verfluchen wir aber auch die Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das darf so nicht sein, meine Brüder und Schwestern. Ich will jetzt mal nicht auf den Negativpart und auf den erhobenen Zeigefinger von Jakobus eingehen, sondern lass uns mal das Positive, was er erwähnt, über unsere Zunge hervorholen. Wir können mit unserer Zunge loben, wir können mit unserer Zunge Segen aussprechen. Da ist eine Kraft in dem, was wir sagen. Und nochmal, der Teufel hat über viele Jahrhunderte es geschafft, diese göttliche Kraft von einer göttlichen Sprachenrede der Gemeinde zu rauben. Lass uns nochmal zu den Korintherstellen zurückkommen. Paulus spricht in dem Kontext von dieser Stelle, die wir vorher gelesen haben, wo es darum geht, was sagt, hey, im Gottesdienst, wenn keiner da ist, dann wäre es besser, ihr schweigt, wenn keiner die Sprache auslegt. Diese Stelle wurde immer groß hervorgerufen. Dieses Wort Schweigen wurde dreimal unterstrichen und wurde betont. Was man weniger gemacht hat, ist, sich diesen 1. Korinther 14 mal im Kontext anzuschauen. Und da sollen wir ein bisschen mal reinschauen miteinander. Was sagt Paulus denn, warum wir alle in Sprachen beten sollten? 1. Korinther 14, 5. Ich wünschte mir, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet könntet. Und ganz hinten dann in Vers 39 und 40. Also meine Brüder und Schwestern, strebt danach, prophetisch reden zu können und verhindert nicht das Reden in unbekannten Sprachen. Plötzlich nichts mehr von Schweigen, oder? Plötzlich ist dann nicht mehr der Tonfall von, hey, seid lieber leise, bevor ihr was falsch macht. Sondern ich wünsche mir, dass ihr es alle habt. Und ich wünsche mir, dass ihr danach strebt, dass das ein Herzensanliegen von euch wird, dass ihr das bekommt. Verhindert's nicht, strebt danach. Das ist das, was Paulus ganz klar als Zielrichtung gibt, zu sagen, hey, nee, es geht nicht um Schweigen, sondern es geht um danach streben und nicht verhindern. Und kurz noch zur Auflösung, warum bringt er da in 1. Korinther 14 diesen Part mit dem Schweigen? In Vers 40, also nach dieser Stelle hier, kommt noch weiter, aber alles soll einwandfrei und wohlgeordnet geschehen im Gottesdienst. Diese Anweisung, die er da mit dem Schweigen gibt, da geht's um gottesdienstliche Ordnungen, da geht's um ein Durcheinander, das in Korinth war. Korinth hatte manche Probleme, die hatte manche Probleme in der sozialen Rangordnung, dass da sehr, sehr reiche Leute und sehr, sehr arme waren. Und der Paulus da richtig reinlangen musste, sagen, hey, wenn ihr Abendmahl zusammen feiert, sind die einen schon besoffen und haben alles weggefressen, bis die Diener überhaupt kommen und mitfeiern können. Und ihr kriegt's nicht auf die Reihe, aufeinander zu achten. Das sagt der Paulus den Korinthern. Und dann gab's da so ein paar exzessive, geistliche, charismatische Persönlichkeiten, die haben den ganzen Gottesdienst anscheinend lauthals in Sprachen gebetet und haben die Predigt unterbrochen und solche Sachen. Und da sagt er, nee, bringt das in Ordnung, bringt das in ordentliche Strukturen, so dass ihr als Gruppe miteinander den Heiligen Geist erleben könnt. Und dann gibt's Sprachenreden, die wir auch manchmal in unserem Gottesdienst haben. Da sind viele nach vorne gekommen und haben in Sprachen geredet und dann war keiner da, der es ausgelegt hat. Und Paulus sagt, hey, lieber guckt ihr, dass ihr in normalen Worten prophetisch miteinander redet, dann versteht's jeder, als dass ihr 5 Leute habt, die in Sprachen redet und keiner legt's aus. Dann ist besser, wenn die in Sprachen reden, dass die schweigen. Das ist in Paulus sein Ansatz von gottesdienstlicher Ordnung. Da geht's nicht drum, dass du persönlich in deinem Gebetsleben dein Sprachengebet zum Schweigen bringst. Es geht auch nicht darum, dass wenn du hier an deinem Platz stehst und für dich in Sprachen betest oder in Sprachen singst, dass du das aufhören sollst und da schweigen sollst. Es sagt, es geht nur um das, was von vorne passiert, in die Gruppe hinein. Da sagt Paulus, hey, guck, dass es geordnet abläuft. Der Heilige Geist ist nicht die Ausrede für Unordnung. Der Heilige Geist kann sich auch in einer gottesdienstlichen Ordnung einsortieren und kann darin auch wirksam werden. Heiliger Geist ist nicht dann, wenn alles chaotisch läuft, sondern Paulus sagt, hey, da gibt's Ordnungen und guckt drauf, dass ihr diese Ordnungen auch einhaltet. Und da geht's um das Thema Schweigen, aber es geht gar nicht drum, dass du in deinem persönlichen Gebetsleben lieber schweigen solltest, weil du der Meinung bist, alles, was mit Sprachengebet zu tun hat, müsste ausgelegt werden. Es gibt ganz viel, wo du für dich in der göttlichen Sprache reden kannst, wo du nicht weißt, um was es geht, wo du Geheimnisse Gottes aussprichst, aber wo es auch gar keine Auslegung bedarf. Einfach weil du Gott Raum gibst, dass du das betest, was er dir aufs Herz legt. Lass uns gucken, wie das im Gottesdienst ablaufen soll. Epheser 5, Vers 19. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor und singt den Herrn und preist ihn von vollem Herzen. In der deutschen Übersetzung kommt es nicht so ganz raus, aber dieses geistliche Lieder ist im Urtext mit pneumatische Lieder übersetzt. Wir sollen Lieder mit Gottes Geist singen. Wir sollen Gottes Geist auch beim Liedsingen Raum geben, dass wir in Sprachen miteinander singen. Pneumatische Lieder, das klingt doch schön. Und ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten Wochen mitgekriegt habt. Unser Lobpreisteam spielt ja seit einer Weile mit In-Ears, also haben so einen Knopf im Ohr. Und ab und zu gibt's Techniker, die vergessen, während der Lobpreiszeit mein Predigermikro für die In-Ears leise zu schalten. Das heißt, ihr hört's nicht, aber unsere Musiker hören's. Und wenn hier die Musiker auf der Bühne immer ganz nervös anfangen, an den Geräten rumzuschrauben, dann wisst ihr wieder, der Pastor singt in Sprachen. Also der Carol hat mal gemeint, er hat den Text vergessen, weil er musste so laut mir zuhören in seinem In-Ear, weil ich wieder in Sprachen gesungen habe. Und ich liebe das. Ich mag das total, hier in Sprachen singen zu können. Und ich möchte euch einladen, dass wir das immer wieder praktizieren, dass wir immer wieder das machen, dass wir uns Zeit nehmen, wo wir das singen, was der Heilige Geist uns aufs Herz legt. Ob das deutsche Worte sind oder ob das Worte sind, wo wir einfach pneumatische Lieder singen. Warum liegt da so eine Kraft? Wir haben schon drüber gesprochen, dass Worte allgemeine Kraft haben. Aber warum liegt eine Kraft im Sprachengebet? 1. Korinther 14, 2. Wer in unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt viel mehr ein Geheimnis. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Es gab Momente in meinem Leben, da haben mir die Worte zum Beten gefehlt. Da war ich so in einer Krisensituation, dass ich nicht mehr wusste, was ich jetzt beten soll. Und zum Glück hatte meine Zunge so ein göttliches Muskelgedächtnis, dass es in dem Moment angefangen hat, in Sprachen zu beten. Also ich glaube, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Wir hatten so eine bisschen tragische Situation rund um die Geburt von Ben. Meine Frau wurde in den Operationssaal reingeschoben. 2 Minuten später kam eine Krankenschwester rausgerannt, hat nur ins Telefon gebrüllt. Wir haben einen Notfall wieder aufgelegt, ist wieder in den Saal reingerannt, Tür war zu. Eigentlich haben sie gemeint, sie holen mich in 2 Minuten rein. Aber ich stand dann eine Viertelstunde vor der Türe, habe Schreie aus diesem Operationssaal gehört und wusste nicht, was mit meiner Frau und meinem Kind passiert. Und am Anfang habe ich noch 2, 3 Sätze gebetet, aber dann hatte ich keine Worte mehr. Aber dann habe ich angefangen, in Sprachen zu beten. Und da ist eine Hebamme 2-mal über den Gang gelaufen. Das war mir ziemlich egal. Ich bin da laut redend in Sprachen durch diesen Gang gelaufen. Die hat mich irritiert angeguckt, aber wahrscheinlich haben die im Kreis halt auch schon schwierigere Dinge erlebt als ein Pastor, der in Sprachen betet. Aber ich war so froh drum, dass das was ist, was in meinem Alltag so eine Kraft entwickelt hat, dass es in der Krise mir geholfen hat. Und ich fände es so wichtig, dass ihr das alle habt. Wie es Paulus sagt, ich würde mir wünschen, dass ihr alle in Sprachen beten könnt. Dass ihr diese Kraft habt, in dem Moment, wenn wir manchmal an dem Punkt sind, wo uns die Worte ausgehen, wo uns die Worte fehlen, dass wir dann in Sprachen miteinander beten können. 1. Korinther 4a, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Also die Stelle geht noch weiter, da kommt dann diese Geschichte mit prophetisch wäre aber noch besser, weil die Leute würden es dann ja verstehen, wenn ihr prophetisch redet. Aber dieses sich selber erbauen hat eine Kraft nach innen. Ganz viele der Gaben des Heiligen Geistes sind nach außen gerichtet. Heilungsgabe ist erstmal nichts für dich, sondern für den du betest. Prophetie ist was für den, über dem du die Prophetie aussprichst. Weissagung ist was für den, mit dem du redest, nicht für dich. Aber das Sprachengebet ist diese einzige Gabe, die mich auferbaut, wo ich diese direkte Antennenverbindung zu Gott habe und wo ich spüre, da ist jetzt Gott am Reden in mein Herz hinein. Da geht's mir danach besser, wenn ich in Sprachen gebetet habe. Und das ist auch was, wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich merke, da gibt's Punkte, die habe ich nicht mehr im Griff, dann kann ich anfangen, in Sprachen zu beten und merke, wie Gott mich aufhebt, wie Gott mich zu sich zieht, wo ich merke, da ist eine göttliche Verbindung. Es liegt nicht nur an mir und an meinen Gaben, es liegt nicht nur an mir, an dem, was ich kann, sondern da ist eine göttliche Verbindung plötzlich in meinem Leben, die mir Kraft gibt. Und Paulus, der alte Angeber, schreibt dann noch in 1. Korinther 14, 18, ich danke Gott dafür, dass ich mehr als ihr alle in unbekannten Sprachen reden kann. So, das ist doch mal eine Ansage, Paulus. Der Mann, der gerade noch von Schweigen geredet hat, schreibt uns, hey, ich mach's mehr als ihr alle. Ich praktiziere das mehr als ihr alle in meinem persönlichen Gebetsleben. Eine Sache, die ich im Studium nochmal draufgestoßen bin und die ich besonders fand, war, viele von euch kennen die Waffenrüstung Gottes und das will ich euch am Ende noch mitgeben. Die steht in Epheser 6, ab Vers 16, was auch kommen mag, ergreift als euren Schild den Glauben. Also ein Schild sollen wir nehmen, der Glauben, der diese brennenden Pfeile abwehren kann, die der Böse gegen euch schießt. Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang. Also dass wir wissen, wir sind erlöst, das schützt unsere Gedanken vor Angriffen. Und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch schenkt, das Wort Gottes. Wir haben ein Schwert, Wort Gottes, das Angriffe von uns abhält. Und dann geht's weiter in Vers 18. Betet und bittet zu jeder Zeit. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu bitten. Und bei dem Beten und Bitten, da steht wieder dieses Wort pneumatisch. Da steht wieder, was hier übersetzt wird, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Könnte man eigentlich auch übersetzen, hey, betet im Geist. Betet in Sprachen. Und dann bittet noch alle Zeit für die Heiligen. Ich glaube, dass dieses Gebet im Heiligen Geist, das ist was ist, was auch zu unserer geistlichen Ausrüstung gehört. Was dazu gehört, damit wir Pfeile des Feindes abwehren können in unserem Leben. Dass uns Kraft gibt. Dass wir sagen können, hey, das darf nicht an mich ran. Das darf mich nicht berühren. Da gibt es so viele Angriffe auf mein Leben. Aber durch das Sprachengebet kann ich Angriffe abwehren, die auf mein Leben kommen wollten. Lass uns gucken, dass wir da nicht nur den Glauben und das Wort Gottes haben, dass wir da nicht nur diese Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir das haben, sondern dass wir uns immer wieder auch darauf ausstrecken und sagen, ja, wir brauchen auch dieses Sprachengebet, das uns diese Kraft gibt, die uns auferbaut innerlich, die uns Kraft gibt, unseren Alltag zu meistern und die uns Kraft gibt, in dem Moment zu beten, wenn uns die Worte ausgehen. Wie funktioniert das jetzt ganz praktisch? Ich weiß, dass bei dem Sprachengebet, dass es da viele, viele Themen gibt, die sehr seltsam aufgefasst werden. Damals als Jugendlicher bei mir hat jemand für mich für Sprachengebet gebetet und hat mir gesagt, du musst jetzt halt einfach mal dein Gehirn ausschalten. Du denkst halt zu viel. Dann dachte ich, okay, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht, aber das wollte ich nicht. Ich wollte nicht mein Gehirn ausschalten. Und ich glaube mittlerweile zutiefst, ich muss es auch nicht. Ich merke immer wieder, dass Sprachengebet was ist, wo was Übernatürliches mit was Natürlichem verlinkt wird in mir. Und ich habe manchmal im Sprachengebet die besten Ideen. Im Sprachengebet kommen mir Dinge, und spricht Gott zu mir, auch über ganz, ganz praktische Dinge, wo ich merke, da ist mein Gehirn nicht abgeschalten. Es gibt Studien dazu, in Amerika haben sie das Sprachengebet ganz arg untersucht, da gab es dann irgendwelche Psychologen, die haben dann währenddessen irgendwie das mitgeschrieben. Ich glaube, die eine Geschichte war im MRT, die andere Geschichte war so mit Hirnstrommessungen und welche Gehirnlappen wie verbinden werden oder wo welche Areale abgeschalten werden, welche angeschalten werden in dem Moment, wenn Leute in Sprachen beten, und haben dann nachher gesagt, ja, das ist so ein Trance-ähnlicher, Orgasmus-ähnlicher Zustand. Fand ich super. Dachte ich, okay, gefällt mir. Aber ich merke für mich nicht, dass mein Gehirn abgeschalten wird. Im Gegenteil, ich merke, dass da was Göttliches aktiviert wird, was eigentlich in meiner DNA liegt. Wir sind als Menschen geschaffen in Gemeinschaft mit Gott. Und im Sprachengebet ist eine Möglichkeit, wo dieses Übernatürliche mit unserem Natürlichen in Zusammenhang kommt, in ein Zusammenspiel kommt, wo Gott reden darf, auch in meinen Verstand hinein. Und ich weiß, es ist ein Megaschritt, wenn man plötzlich Worte wie Shandalabandala, also das ist bloß die Witzversion von Sprachenrede, hoffentlich könnt ihr damit umgehen, wenn die in meinen Kopf kommen, es ist wirklich eine erste Überwindung zu sagen, ich mache meinen Mund auf und spreche diese Worte aus. Und da gibt es so eine Barriere in uns, wo unser Verstand schon reinkickt und sagt, hey, das ist doch Blödsinn, so hast du im Kindergarten gesprochen, lass das doch mal lieber weg, was passiert denn da jetzt? Und das ist so ein bisschen der Moment, wo es eine Schwelle gibt, wo wir merken, so, da ist was in uns, was wir nicht kennen, was vielleicht neu für uns ist, aber wenn du über diese Schwelle mal hinweggehst, und wenn es dir peinlich ist, dann übst doch eine Weile in deiner Dusche. Dann red doch in der Dusche drüber und wart mal ab, was sich da entwickelt, bevor du es hier im Gottesdienst präsentierst von deinen Mitchristen und hier vorne im Mikro reinsprichst. Aber fang an, damit umzugehen, weil es diese Kraft in deinem Leben sein kann. Weil es wert ist, drum zu kämpfen, dass du das hast und dass du das mitnimmst. Ich würde mir wünschen, dass wir alle in Sprachen beten können, um es mit Paulus zu sagen. Und die praktische Auswirkung davon, oder dieses praktische Doing, was wir aus dem Neuen Testament hören, ist einfach, Menschen, die diese Gabe haben, haben Hände aufgelegt, haben gebetet und die anderen haben es empfangen. Und da ist aber oftmals eine ganz hohe Erwartungshaltung, dass das sofort passiert und dass Gott jetzt das irgendwie übernatürlich an mir macht. Und bei manchen Leuten ist es so. Bei mir war es nicht so. Der Typ, der mir erzählt hat, dass ich meinen Verstand ausschalten muss, der hatte mich in dem Moment verloren. Ich dachte, ne, dann nicht. Und irgendwann lag ich abends in meinem Bett. Ich hatte die dumme Angewohnheit, viel in Gemeinde in Ranger zu investieren als Jugendlicher und habe nie vor 11:30 meine Hausaufgaben gemacht. Und wenn ich sie gemacht habe, habe ich sie im Bett gemacht. Und lag dann da bei meinen Hausaufgaben, habe mir eigentlich gedacht, also eigentlich will ich das schon haben. Und habe das mal so ganz vorsichtig ausprobiert. Und da kam nichts. Und es hat nochmal gedauert und gedauert. Und ich hatte dann zum guten Glück einen guten Ranger-Teamleiter. Wir sind nach Dänemark gefahren, 14 Stunden mit ihm im Auto. Und der hat gesagt, die 14 Stunden nutzen wir bis zum Ende, bis wir in Dänemark, in Esbjerg angekommen sind, habt ihr alle das Sprachengebet. So, Christian, fang du mal an, sag mal was. hätte ich nicht so arg gemocht als mein Leiter, hätte ich schon wieder dicht gemacht. Aber irgendwie hat Gott Gnade gegeben zu diesem blöden Plan. Und am Ende in Dänemark sind wir angekommen, hatten das Sprachengebet und waren dann da 94 zusammen auf dem Eurocamp und haben alle ganz tapfer Sprachengebet in voller Lautstärke als 13-, 14-jähriges Pfadranger-Team da praktiziert und haben das da in jedem Gottesdienst so, wenn es darum ging, in Sprachen zu singen, ja, wir können es auch, ja, hau rein. Das war meine Erfahrung mit dem Heiligen Geist und dem Sprachengebet. Also, falls ihr mal mit mir nach Dänemark fahren wollt, meldet euch, ihr zahlt den Sprit und ich bete für euch währenddessen. Aber ich hoffe, es geht auch anders. Was ich damit sagen will, Gott hat ganz verschiedene Wege und manchmal sind es auch lange Wege. Wenn der Paulus uns sagt, wir sollen danach streben, da steckt ja schon was drin. In diesem Streben steckt schon drin, wenn wir jederzeit, wenn Leute Hand auflegen, es sofort kriegen würden, müssen wir nicht danach streben, oder? Es gibt manchmal längere Abschnitte, wo Gott an uns arbeitet, wo Gott uns Dinge noch auch persönlich erklären muss, wo ich vielleicht auch Dinge mit Gott klären muss und sagen, Gott, ich lass dich da in mein Leben rein. Heiliger Geist, ich gebe dir da Raum, dass ich vielleicht auch ein bisschen affig klinge am Anfang und dass Gott da was machen darf in mir. Aber hey, die Richtung ist, wir streben danach. Und wir würden das jetzt gerne so machen, dass wenn es wir bei den ersten Liedern einfach diesen Wunsch ausdrücken, Heiliger Geist, komm du in mein Leben, dann sind hier vorne ein paar Leute, die Hände auflegen werden. Und die werden dir nicht sagen, du musst jetzt aber oder irgendwas. Aber ich möchte dir Mut machen, wenn du ein paar verrückte Buchstabenfolgen da in deinem Kopf hast, dass du einfach mal dich traust, den Mund aufzumachen und die auszusprechen. Und vielleicht fängt was an. Vielleicht ist es auch nur ein Segen dafür, dass Gott dir hilft, dass du diesem Streben Raum gibst und dass du täglich dafür betest. Und vielleicht ist es nachher mal die Dusche oder dein kleines Kämmerchen, wo du dieses Sprachengebet bekommst. Gott hat ganz verschiedene, unterschiedliche Wege für dich. Aber wir wollen drum bitten, weil wir überzeugt sind, dass das eine Kraft in deinem Leben entwickeln kann, die dir hilft, in den Krisenzeiten, aber auch in den Hochzeiten mit Gott verbunden zu sein, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart zu sein und Geheimnisse Gottes auszusprechen, die Gott in dein Herz legt, wenn du das Sprachengebet empfangen hast. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie zum Gebet nach vorne kommen. Kommt doch bitte jetzt nach vorne. Und wir wollen, wie gesagt, in den ersten ein, zwei Liedern zusammen Hände auflegen. Es ist auch heute im zweiten Block niemand draußen zum Gebet. Das heißt, ihr müsst hier nach vorne kommen, wenn ihr Gebet haben wollt. Und wir wollen jetzt einfach zusammen in den Lobpreis gehen. Wir wollen zusammen singen. Wir wollen zusammen diesem Wunsch nach dem Heiligen Geist, dass er in unser Leben Kraft bekommt und Raum bekommt, Ausdruck geben. Wenn du merkst, du hast das Sprachengebet vielleicht auch verloren, du hattest das mal, aber du hast in letzter Zeit wenig eingesetzt und du da eine Auffrischungsdosis brauchst, auch da legen wir dir gern Hände auf und beten für dich. Ich möchte mit uns allen beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns was gegeben hast, schon vor 2000 Jahren, was die Kraft hat, dass es uns innerlich aufbaut. Was die Kraft hat, ja, deine Geheimnisse auszusprechen und das zu beten, was auf deinem Herzen liegt, da wo unsere Worte und unser Verständnis manchmal so beschränkt sind. Und Herr, ich bete wirklich, dass du da, wo vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Sprachenrede da sind, da wo auch Dinge da sind, die, wo wir falsch gelehrt worden sind und falsche Themen auf unser Leben kamen mit dem Ding, Herr, dass wo Druck ausgeübt wurde oder Manipulation. Herr, ich bete, dass du unser Herzen da heil machst und wieder gesund machst. Und dass wir einen gesunden, guten, geordneten Umgang mit dem Sprachengebet in unserer Gemeinde praktizieren. Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben, dass du uns überrascht, dass du uns auch in Punkte reinführst, wo es übernatürlich wird, wo es nicht mehr unseren natürlichen Erfahrungsraum gibt, sondern wo wir spüren und merken, da bist du jetzt da und da handelst du an uns. Komm, Heiliger Geist, füll du diesen Raum, entfach du diesen Wunsch auch nach Sprachengebet in uns. Und ich bete, dass wir sehen und erleben, ja, wie du in deiner Zeit und zu deinem Moment uns damit beschenkst. In deinem Namen. Amen.